Man müsste mal mehr Begeisterung für Politik und Kommunalpolitik wagen.
Jo, das sagt unser heutiger Podcast-Gast Marika Riedmüller. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Marika, bei Podcast
Mann.
Genau, bei Man müsste mal. Der Podcast, bei dem wir Leute einladen, die nicht nur sagen, man müsste mal.
Sondern die auch was machen.
Genau die. Und Marika ist nur eine. Also herzlich willkommen, Marika.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du heute da bist. Ja, Leute, Marika hat eine ziemlich bewegte Geschichte, von der wir nachher ein paar Ausschnitte auch hören werden. Mhm. Sie ist Polizistin und ihre Dienstbezeichnung, ihr Dienstgrad ist Polizeihauptkommissarin im Schweriner Revier. Und sie ist auf Wegen zur Polizei gekommen, über die wir nachher ein bisschen was erfahren werden. Heute unser Gast, weil sie sich in der Kommunalpolitik und auch darüber hinaus engagiert.
Ja.
Für das bessere Miteinander.
Mhm. So ganz allgemein, ja?
Naja, es wird schon ein bisschen spezieller, Andreas. Den Part wollte ich dir überlassen.
Politik und Kommunalpolitik, ja, das ist so ein kleiner Spannungsbogen, die haben wir ja auch gerne bei uns im Podcast. Haben wir uns überhaupt schon hier Hallo gesagt? Nicht uns, sondern haben wir schon Hallo gesagt? Hallo, hier ist Andreas Luski.
Klaus Oellerking. Und?
Und Marika.
Genau, so. Und wie gesagt, der Spannungsbogen, was du mit Kommunalpolitik zu tun hast, das hören wir dann noch, also gegen Ende der Folge. Und wir reden heute über etwas, wo wir so festgestellt haben oder wo ich einfach mal gesagt habe, das hat vielleicht für viele Leute ganz viele Fettnäpfchen. Selbst wenn man gerne sich damit beschäftigen möchte, nämlich mit Rassismus im Alltag und wie ich mit Menschen mit anderer Herkunft einfach umgehe, haben manche vielleicht das Gefühl, oh, da kann man ja irgendwie nur alles falsch machen. Ich darf ganz viele Sachen nicht mehr sagen und irgendwie muss ich mir ganz viele Sachen merken und irgendwie kein so Thema, wo man sofort reingezogen wird und wo man sofort weiter Lust hat, da weiterzumachen. Vielleicht für manche. Und ich glaube, ich fände es schön, wenn wir da heute so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, dass das gar nicht so abschreckend sein muss. Also ich sage jetzt mal abschreckend. Siehst du, jetzt habe ich auch schon Angst, was ich sage. Also nein, aber wie kann man sich damit beschäftigen und warum beschäftigt sich eine Polizistin damit? Und auch mit Kommunalpolitik, darum geht's heute.
Genau. Also Marika, fangen wir einfach da an, wo es losgeht. Wie kommt jemand dazu oder wie kommst du dazu, dich mit dem Thema Antirassismus und Rassismus auseinanderzusetzen? Was hat dich da auf diese Spur gebracht?
Also tatsächlich kann ich einen ganz großen Bogen machen, dass das schon in meiner Schulzeit ein Thema war, was ich so noch nicht benannt hätte und gar nicht hätte so benennen können, sondern ich hatte Geschichte-Leistungskurs, ich hatte eine ganz tolle Lehrerin und wir hatten 5 Stunden Geschichte pro Woche und da habe ich ja das gelernt, wie unsere Demokratie, wie Deutschland und wie unser Staat überhaupt erst entstanden ist und wie lange das auch gedauert hat und diese Entwicklung hin zur Demokratie und habe dafür so das erste Mal so ein Bewusstsein entwickelt und fand das ganz spannend und habe dann erlebt, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir in der Demokratie leben. Und dann kam meine Faszination für andere Kontinente und für andere Länder dazu, die mich so Richtung Afrika geführt hat. Mhm. Und dann habe ich nach der Schule in Leipzig ein Studium begonnen zu Afrikanistik und Anglistik und habe dort auch nochmal eben dieses Bewusstsein dafür entwickelt, dass es ja von mir selber keine Leistung ist, dass ich in Deutschland geboren bin und in diesem Rechtsstaat leben darf, sondern dass das eigentlich ein Geschenk ist und dass das Geschenk nicht jeder Mensch auf der Welt hat. Und habe dann für mich erkannt, dass das so wichtig ist, sich dem bewusst zu sein und habe gedacht, ich würde gerne ein bisschen was zurückgeben. Und dann war das so der Grund, warum ich so Richtung Polizei gekommen bin.
Weil mach mal langsam, das geht so schnell.
Ja, okay.
Ich würd gerne noch ein bisschen mehr von deinem Geschichtsleistungskurs hören.
Okay.
Wo bist du denn zur Schule gegangen? Und also was war das, was die Lehrerin hatte, was dich so angefixt hat?
Also ich komme ursprünglich aus Sachsen, aus der Nähe von Leipzig, aus Grimma, da war ich in der Schule und Ja, das war tatsächlich das ganze Inhaltliche. Also von der Revolution 1848, wo man schon mal versucht hat, Demokratie und eine Verfassung und sowas auf die Wege zu bringen. Mhm. Und dann diese ganze Entwicklung halt. Und unsere Lehrerin, das Gute war, dass wir so wenig Leute waren in dem Kurs, also nur 12, glaube ich. Und dann konnten wir sehr aktiv und interaktiv miteinander arbeiten. Also wir haben viel Quellenarbeit gemacht, Texte gelesen, Bilder diskutiert, Gruppengespräche gemacht, Plakate zusammengebastelt, haben Dokumentationen geschaut und waren halt sehr offen im Austausch und dann eben da auch nochmal zu lernen, was zum Beispiel die NS-Zeit gemacht hat in Deutschland, also wie grausam die Menschen da umgegangen sind. Selbst da haben wir schon intensiv über die Kolonialzeit gelesen und auch als Deutschland als Kolonialmacht in Afrika auf dem Kontinent war. Auch Quellen gelesen, wie die Menschen dort mit schwarzen Menschen umgegangen sind und wie brutal wir unsere Ideologie oder unseren Imperialismus, der ja damals herrschte, auf andere Länder übertragen wollten, weil wir glaubten, wir sind was Besseres. Das hat mich sehr geprägt. Das hat dieses Bewusstsein geschaffen, dass ich finde, dass jeder Mensch gleich ist und jeder Mensch gleich behandelt werden sollte, egal auf welchem Kontinent er lebt, in welchen Umständen er lebt oder ob er mal eine richtige oder vielleicht doch mal mehr falsche Entscheidung in seinem Leben getroffen hat, weil das nicht jeder beeinflussen kann.
Genau, und das Studium der Afrikanistik, das du dann in Leipzig wahrscheinlich begonnen hast, das war dann ja praktisch ein Stück weit eine Fortsetzung dessen, oder? Habe ich das jetzt...
Genau, also ich habe dann gedacht, ich möchte gerne was machen, was mich interessiert und wollte in Richtung Journalismus gehen und wollte da nicht so klassisch, wie das viele machen, Germanistik oder Politik studieren, weil mir das zu trocken vorkam, sondern halt was Spannendes machen, was mich selber interessiert und wo ich mich selber so entfalten kann. Und ich hatte das Glück, wir waren noch einer der letzten Magisterstudiengänge, die noch nicht so sehr verschult sind, wie ich das Gefühl habe, so ein Bachelor-System dann geworden ist, sondern wir waren da recht frei und konnten viel machen und uns viel mit verschiedenen Themen beschäftigen in Seminaren und mit guten Dozenten. Und ja, das hat mir ganz viel Spaß gemacht, aber tatsächlich habe ich das auch nur gemacht, um den Bogen wieder zu schließen, um die Zeit zu überbrücken, weil ich den Plan hatte, zur Polizei zu gehen. Und ich wollte aber mit der Zeit was Sinnvolles anfangen und die sinnvoll nutzen für mich. Und ich sage immer, ich war schon immer recht selbstständig und unabhängig, aber wirklich erwachsen geworden bin ich erst in der Uni, weil dort dir niemand irgendwas organisiert hat, sondern du musstest selber für dich Verantwortung übernehmen und deine Seminare planen, deinen Stundenplan, deine Prüfungen rechtzeitig machen, wissen, was brauchst du dafür. Und ich habe jetzt noch Freunde und Freundinnen aus der Zeit von damals, das ist auch schon ein bisschen her. Und das hat mich sehr geprägt, das Studium. Und ich bin sehr froh, tatsächlich auch im Nachhinein, dass ich doch nicht sofort bei der Polizei angenommen wurde, sondern mich 3 Jahre lang bundesweit beworben habe in verschiedenen Bundesländern und möchte das auch nicht missen, weil ich in der Zeit in der Uni trotzdem viel mitgenommen habe.
Wird dir in so einem Bewerbungsverfahren bei der Polizei dann auch die Frage gestellt, Frau Riedmüller, Sie haben Afrikanistik studiert und jetzt kommen Sie zur Polizei, wo sehen Sie denn da den Zusammenhang?
Ich glaube, wie gesagt, schon ein paar Tage her, die Frage ist nicht gekommen. Genau, aber das konnte ich ja auch erklären. Also ich konnte sagen, ich wollte gern studieren und wollte was Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen und habe mich da weitergebildet.
Okay. Genau. Mit Magister in der Tasche?
Nee, ich habe nur 3 Jahre studiert und das war das Grundstudium, was ich gemacht habe. Ich habe meine Prüfung, meine Zwischenprüfung noch abgelegt, hatte da aber schon meine Zusage bei der Polizei, habe die letzten Prüfungen noch gemacht und bin dann zur Polizei gewechselt.
Ja, da hat das schon geklappt. Ja, okay. Und genau. Wo wurdest du dann genommen?
In Mecklenburg-Vorpommern hier, deshalb bin ich hier in Schwerin. Und dann war die Ausbildung in Güstrow, an der Fachhochschule.
Ja, alles klar. Genau. Okay. Und dann vielleicht noch mal kurz, um die Geschichte abzuschließen, was machst du da jetzt als Polizistin?
Ich bin hier im Revier in Schwerin als im Streifendienst und bin Dienstgruppenleiterin und habe aktuell eine Dienstgruppe von 15 Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich zusammenarbeite.
Alles klar. Und was ist so euer Tagesgeschäft sozusagen? Kannst du da was sagen?
Genau, also tatsächlich haben wir 4 Dienstgruppen im Revier, die rund um die Uhr den Streifendienst absichern, von früh bis spät sozusagen und sich um alles kümmern, was hier so aufläuft, also vom Verkehrsunfall bis zur Körperverletzung oder einem schweren Raub. Und meine Dienstgruppe ist die 5., die Dienstgruppe E heißt das bei uns. Und wir haben so alle zusätzlichen Aufgaben, die anfallen. Also wenn größere Demonstrationen sind, dann begleiten wir die. Oder wir unterstützen aber auch die Dienstgruppen in den Nachtschichten, vor allen Dingen am Wochenende zum Beispiel, um ein bisschen mehr Präsenz zeigen zu können auf der Straße in der Stadt. Und machen unter anderem auch Abschiebungen mit meinen Leuten.
Mhm. Das ist aber auch ein weites Feld dann, das, ja.
Da passt das Thema natürlich wie Faust auf Auge oder heißt das Deckel auf den Topf. Denn wenn es um Abschiebung geht, dann geht es ja in der Regel, nicht immer, um Menschen aus anderen Ländern.
Mhm.
Das sind ja auch Themen, die vor einiger Zeit in Schwerin sehr aufgelaufen sind durch eine Abschiebung aus dem aus einem Kirchengelände, aus dem Kirchenasyl. Das sind ja Sachen, da muss man irgendwie ganz behutsam rangehen, oder?
Ja, genau. Und das ist auch das, warum mir das wichtig ist, auch genau dieses Thema mitzunehmen und mit meinen Kolleginnen zu besprechen aus der Dienstgruppe, weil wir gerade bei diesen Einsätzen, die sind immer hochsensibel und immer und können immer traumatisierend für die jeweiligen Menschen sein, mit denen wir zu tun haben. Und deshalb ist mir genau das eben wichtig, so ein Bewusstsein zu schaffen und immer im Gespräch zu bleiben, auch mit meinen Kolleginnen, die diese Einsätze machen müssen, weil das so wichtig ist in dem Moment, wo wir die Leute abholen, dass wir ihnen auf Augenhöhe begegnen und die Menschenwürde noch lassen. Also es ist ja oft in der Kritik diese Einsätze, dass wir nachts in Wohnungen gehen und so weiter. Aber was mir oft fehlt in der Berichterstattung ist, erstens, dass wir als Polizei die Rahmenbedingungen dafür gar nicht setzen. Also erstens entscheiden wir nicht, wann wir Leute abholen, sondern das liegt an den Flugzeiten. Also wir müssen ja zu einem bestimmten Zeitpunkt am Flughafen sein. Und dann ist das tatsächlich meistens, dass wir die Leute nachts abholen, weil wir meistens auch lange Wege haben.
Okay.
Bis nach Frankfurt zum Flughafen, teilweise nach München, Karlsruhe. Dann haben wir halt eben die weiten Wege und deshalb können wir nicht anders. Also wenn wir dann tagsüber die Menschen abholen würden, dann wäre die Zeit einfach zu lange. Man kann ja nicht 24 Stunden zusammen dann jetzt am Flughafen warten, das geht halt nicht.
Ja.
Also diese Rahmenbedingungen halt einfach nicht durch uns festgelegt sind, sondern die sind halt durch die Gegebenheiten. Und dann sind es ja immer Situationen, wo oft Sprachbarrieren bestehen. Und das dann auch für uns schwierig ist, das zu kommunizieren. Und das macht die Situation und die Einsätze auch so schwierig für alle Beteiligten. Weil wenn die Menschen nicht wissen, was ihnen jetzt passiert, weil sie es gar nicht verstehen, ist es umso wichtiger, dass die Kolleginnen, die da mit vor Ort sind, dass die sensibel im Umgang mit den Menschen sind und natürlich trotzdem alles versuchen, das zu erklären und zu deeskalieren vor allen Dingen.
Wenn bei so einem Abschiebungsvorgang, ich will das nicht zu doll vertiefen, weil ihr habt ja ein größeres Spektrum noch, aber wenn da beispielsweise kein Dolmetscher dabei ist, der den Menschen, die jetzt aus dem Bett geholt werden und die jetzt auf den Weg gebracht werden, erklärt, worum es eigentlich gerade in diesem Moment geht, ist das schon eine Form von strukturellem Rassismus?
Ja, also das kann, also würde ich tatsächlich so bejahen, weil genau das ist das Problem. Und ich weiß auch nicht immer, weil wir haben mit diesem ganzen Vorgang der Abschiebung oder welche Person dafür ausgewählt wird, auch das ist ja eine Sache von der Ausländerbehörde. Also wir haben mit der Entscheidung gar nichts zu tun. Also wir können auch gar nichts erklären. Und das macht es uns natürlich umso schwerer, in den Situationen mit den Menschen umzugehen. Also, und ich bin mir nicht sicher, wenn die Person vielleicht Schreiben von der Ausländerbehörde bekommen, wo das drinsteht, was für Pflichten sie hätten, also zum Beispiel auszureisen. Ich kann das nicht beurteilen, inwieweit die Menschen das wissen oder ob sie das überhaupt gelesen haben. Kann ja auch manchmal sein, dass man das nicht alles liest, was man bekommt. Das kann ich gar nicht sagen. Und dann kommt es den Menschen so vor, als wenn das aus dem Nichts kommt und sie wissen gar nicht, wie ihnen passiert und sie haben mit gar nichts gerechnet und schon gar nicht mit der Abschiebung oder haben es vielleicht auch verdrängt zum Teil, das kann ja auch sein, oder hoffen, dass es eben nicht passiert oder nicht so schnell passiert und dann sind wir da und dann können wir im Zweifel ganz schwierig deeskalieren, weil wir gar nicht wissen, auf welchem Stand ist denn derjenige jetzt überhaupt und wir können es auch gar nicht transparent machen und tatsächlich sind da nie Dolmetscher dabei. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir haben tatsächlich ganz oft Maßnahmen in Richtung Osteuropa, also zum Beispiel Georgien und ich habe in meiner Dienstgruppe mehrere Kollegen, die Russisch sprechen und das hilft natürlich, dass man sich damit dann verständigen kann.
Ich würde noch gerne noch mal den Bogen schlagen zurück, ein Stück zurück.
Ja.
Ich würde gerne noch mal nach Leipzig zurück. an die Uni.
Ja.
du hast dich für Afrikanistik entschieden und wir reden ja nicht ständig im Moment, aber doch immer mal wieder über das Thema, wie gehe ich mit anderen Menschen um. Andreas hat sich vorhin abgemüht oder viel Mühe gegeben zu sagen, Rassismus, das ist so ein Feld mit vielen, vielen Fettnäpfchen. Da gibt es Worte, die ich nicht sagen darf oder die man heute nicht mehr sagt. Da gibt es Dinge, die man nicht tut. Also ich habe mal ein Interview geführt mit jemandem aus Kuba, einem schwarzen Menschen aus Kuba. Dem hat man am Berliner Platz, aber schon vor 30 Jahren, der ist mit einer kubanischen Brigade gekommen, in die Haare gefasst, weil er so krauses Haar hat. Dem hat man in der Ausländerbehörde nach der Wiedervereinigung Deutschlands gesagt, er könne ja ein afrikanisches Restaurant eröffnen, obwohl er einen kubanischen Pass hat. Wie hat dich da dein Studium geprägt oder hat es dich da überhaupt ein Stück weit geprägt?
Tatsächlich nicht. Nicht so sehr, was das angeht, sondern ich habe im Nachhinein selber jetzt auch erst gelernt, dass auch Teile meines Studiums Form unseres strukturellen Rassismus gewesen sind. Ich höre den Podcast von Tupoka Ogette und habe auch ihr Buch gelesen, Exit Racism. Das ist eine schwarze Frau, die auch aus Leipzig kommt und in Leipzig Afrikanistik studiert hat.
Ah, okay.
Und erst in ihrem Podcast, als er darüber erzählt hat, 10 Jahre später nach meinem Studium, ist mir bewusst geworden, welche strukturellen rassistischen Teile auch in meinem Studium gewesen sind. Also zum Beispiel, ich habe in der Uni Kiswahili gelernt, die Sprache, die in Ostafrika Verkehrssprache ist, für Kenia und Tansania. Und da war mein Lehrer ein Schwarzer. Und zwar eine schwarze Person aus Kenia, dessen Muttersprache das gewesen ist. Und es war noch die Möglichkeit, Hausa zu lernen. Das ist eine Verkehrssprache in Westafrika, auch von einem schwarzen Dozenten. Alle anderen meiner Dozenten waren weiß. Waren weiße Professoren, teilweise aus England, viele aus Deutschland. Und quasi haben mir in der Uni weiße Personen diesen Kontinent erklärt. Das Einzige, was die schwarzen Personen machen durften, war mir die Sprache beizubringen, weil das können die.
Aber konnten die weißen Dozenten dann Afrikanisch?
genau, das ist das Nächste. Das habe ich in der Uni gelernt tatsächlich. Das ist eben, Afrika ist ja ein Kontinent, so wie wir nicht europäisch sprechen, sind es dann eben in Afrika über 2000 Sprachen, die gesprochen werden. Und was eben die Besonderheit ist, dass in einem Land wie Nigeria zum Beispiel über 200 verschiedene Sprachen gesprochen werden. Und das habe ich gelernt in der Uni, dass zum Beispiel eine Person teilweise 5, 6 Sprachen fließend spricht und auch nicht in seiner Muttersprache in der Schule unterrichtet wird, sondern in einer anderen Sprache. Das sind so Sachen, die wir uns gar nicht vorstellen können als Europäer und wo wir ganz oft und ganz schnell sowas sagen wie, ja, wir sind so zivilisiert und das unzivilisierte Afrika und das stimmt einfach nicht, dieses Narrativ stimmt nicht. Und das habe ich tatsächlich in der Uni gelernt. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass bestimmte Begriffe eben nicht mehr so en vogue sind. Also zum Beispiel, wenn man sagt so, die Hottentotten, dass man so eine Begriffe benutzt, die den Ursprung dann haben, um irgendwas abzuwerten. Und dieses, das habe ich mitgenommen aus der Zeit, dass es eben negative Konnotationen gibt zu bestimmten Begriffen, weil sich Sprache halt weiterentwickelt.
Mhm. Ich habe das Gefühl, fand ich gerade ganz lustig, so beim Zuhören, bei uns zuhören, dass wir das bestätigt haben, was ich am Anfang gesagt habe, dass diese Beschäftigung mit Rassismus ziemlich komplex und vielleicht sogar ein bisschen abschreckend ist, weil wir haben ja jetzt auch Beispiele gesagt, so an dem, ist das struktureller Rassismus, wie das Studium aufgebaut ist, oder ist das, wenn ein Dolmetscher fehlt? Das sind ja auch sehr komplexe Beispiele und das würde mich jetzt auch, wenn ich mich intuitiv damit beschäftige, oh Gott, ja, oh Gott, ach, so weitreichend ist das, oh nee, dann höre ich lieber gleich auf. Können wir mal in diese Richtung gehen? Wo ist denn so ein ganz einfacher Ansatz für dich? Was begegnet dir jeden Tag, wo man mit dem Thema anfangen kann?
Na, ich finde, anfangen kann man ganz einfach, indem man zuhört, indem man anderen Menschen zuhört und wirklich bewusst ins Gespräch geht und eben nicht sagt, das darfst du nicht sagen. Also ich möchte nicht mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend laufen und sagen, du bist ein Nazi, weil du hast das gesagt, darum geht's gar nicht. Ja. Und das ist das, was wir versuchen müssen abzulegen, sondern dass wir offen miteinander ins Gespräch kommen. Und tatsächlich sind wir in Mecklenburg in einem Bundesland, wo jetzt der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte nicht exorbitant hoch ist, sodass dann jemand sagt, okay, ich treffe aber nicht jeden Tag jemanden, mit dem ich sprechen kann. Das ist richtig. Aber genau dafür finde ich zum Beispiel für mich persönlich Podcasts super schön, weil ich dann Menschen, die darüber erzählen möchten, zuhören kann. Weil selbst wenn ich jetzt eine schwarze Person kenne oder jemanden aus einem anderen Land mit einer anderen Hautfarbe, vielleicht möchte der mir auch nicht jeden Tag Rassismus erklären. Vielleicht ist der selber auch kein Experte, was strukturellen Rassismus angeht. Muss er auch nicht sein, sondern ich kann mich ja informieren.
Da muss ich doch gleich mal einhaken. Erklärst du denn jeden Tag Rassismus?
Nö.
Nee.
Nö.
Wo ist für dich der Trigger? Wann ist das für dich relevant, da was zu sagen? Wenn du in deinem Alltag, also es muss ja jetzt nicht Polizei sein, aber wäre jetzt vielleicht zum Beispiel, wann ist für dich der Punkt erreicht, wo du sagst, oh jetzt, Leute, da muss ich jetzt mal.
Na, ich finde das immer wichtig, wenn eben, wie gesagt, so eine bestimmten Worte fallen, die, wo man halt sagt, das darf ich nicht mehr sagen. Oder wenn bestimmte Sachen fallen, dann versuche ich im Gespräch auch nicht immer, je nachdem, auch ich habe mal einen Tag, wo ich keine Lust habe, darüber zu diskutieren. Aber das ist auch das Privileg, was ich habe. Ich kann mir das raussuchen. Wenn mir das zu viel wird, kann ich sagen, okay, heute beschäftige ich mich damit nicht, weil ich habe die Kraft da nicht für. Ja. Aber andere Menschen, die davon selber betroffen sind,
die, halt nicht.
Die können sich das eben nicht raussuchen. Und deshalb sage ich mir, dann ist das für mich die Aufgabe, in den Rahmen, wo ich das kann, das anzusprechen, um die Perspektive aufzumachen und diesen Perspektivwechsel aufzumachen, was das mit anderen Menschen macht und überhaupt erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen und eben im Gespräch, indem ich erzähle, was ich so wahrgenommen habe, was ich vielleicht gelernt habe in den letzten Jahren und dass ich selber aber auch Fehler mache und dass ich das ganz schwierig finde zu sagen, ich traue mich jetzt gar nichts mehr zu sagen, bevor ich was Falsches sage, äußere ich mich dazu nicht. Und das, finde ich, ist der falsche Weg, weil wir sind Menschen und wir leben von Begegnungen und wir sollten uns offen begegnen, finde ich.
Ich glaube, der für mich ein wichtiger Punkt ist, dass selbst wenn ich mich dann entscheide, nichts mehr zu sagen, in meinem Kopf die Maschine ja weiterarbeitet.
Ja.
Selbst wenn ich bestimmte Begriffe nicht verwende, denke ich sie ja vielleicht noch.
Genau.
Oder habe immer noch eine bestimmte Haltung anderen Menschen gegenüber.
Richtig.
Wir haben jetzt mehrfach einen Begriff verwendet, von dem ich glaube, wir müssen ganz kurz nochmal das Licht drauf scheinen lassen, nämlich struktureller Rassismus. Es gibt ja, also Rassismus ist ja in meinem naiven Verständnis so dieser Moment des Umgangs mit Menschen anderer Hautfarbe, anderer Kulturen, und diese abzuwerten, mich selber aufzuwerten. So würde ich das mal ganz, ganz grob beschreiben. So, und wenn wir jetzt sagen, es geht hier aber auch um strukturellen Rassismus, dann geht es um dieses Verhalten, Leute abzuwerten innerhalb von gesellschaftlichen Strukturen. Das heißt, in Behörden, in Arbeitsabläufen, in der Zuweisung von, keine Ahnung. Ihr bei der Polizei seid ja auch eine Struktur. Und Kommunalpolitik, kommunalpolitische Gremien sind auch eine Struktur. Wie setzt ihr euch denn in eurer Dienstgruppe mit diesem Thema auseinander oder in eurem Revier?
Genau, also in der Dienstgruppe habe ich ja vorhin auch schon gesagt, was gerade diese Themen angeht, dass ich versuche, mit meinen Kollegen zu sprechen und ins Gespräch zu kommen und eben das Bewusstsein aufzumachen, indem ich eben davon erzähle. Also ich habe in meinem Büro, an meinem Schreibtisch, steht auch das Buch Exit Racism von Tupac Aget und auch ihr zweites Buch. Und ich mache die Themen auf mit den Kollegen und suche das Gespräch und miteinander, damit wir miteinander ins Gespräch kommen und auch da.
Habt ihr auch Fortbildung zu so einem Thema?
Genau, das haben wir jetzt in Schwerin tatsächlich gemacht. Da sind wir gerade mittendrin in Workshops. Das sind drei Stück, die da gelaufen sind seit letztem Jahr August von einem Verein, von der RAA, die sich mit diesem Thema genau beschäftigen und ganz interaktiv das mit uns begehen, weil wir sind halt Leute von 21 bis 61 vom Altersspektrum her, wo jeder ein anderes Vorwissen hat und jeder auch eine eigene Meinung hat. Und diese Workshops zu dem Thema gerade strukturellem Rassismus und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, eben da so ein guter Anfang sind. Das kann nicht ausreichen, das kann nicht alles sein. Aber ich glaube, wir haben da tatsächlich auch in Schwerin eine Vorreiterrolle. Das machen noch nicht so viele Dienststellen. Und da bin ich auch, kann ich auch so sagen, stolz auf unser Revier, dass wir diesen Schritt gegangen sind und angefangen haben, uns damit auseinanderzusetzen, weil das genau wichtig ist. Ich finde es ganz schwierig zu sagen, das gibt's hier nicht. Wir sind keine Rassisten. Wir sind doch die Guten. Und wir müssen uns damit nicht beschäftigen. Das, finde ich, ist der falsche Weg. Weil das, was du eben gesagt hast, wir alle sind in dieser strukturellen Gesellschaft ja groß geworden, mit diesen ganzen Rassismen um uns rum, ohne dass uns das bewusst gewesen ist. Und das ist der erste Schritt, da hinaus, dafür erstmal die Augen aufzumachen und das Herz aufzumachen. Und das tut auch weh, weil auch ich mache genauso Fehler. Also ich mache auch nicht alles richtig, ich weiß auch nicht alles und ich habe auch nicht den Anspruch, alles richtig machen zu können. Aber ich versuch's. Und das finde ich, das ist schon der Anfang, der für jeden helfen kann, einfach das zu versuchen und sein Bestes zu geben. Und dann darf ich auch was Falsches sagen, dafür wird dir niemand die Hand abhacken. Aber man kann doch dann auch Fehler korrigieren.
Ich habe so ein Klischee oder so ein Bild im Kopf, dass es relativ schwer ist, Leute, ja, wie soll ich sagen, denn zu belehren oder zu bekehren oder wie man das ausdrücken möchte, dass sie bestimmte Sachen nicht mehr nutzen oder sagen möchten gerne oder dass es vielleicht besser wäre. Wie, vielleicht ist das ja, manchmal ist ja sowas gar nicht richtig, was man so im Kopf hat. Wie würdest du sagen, aus deiner Erfahrung heraus, wie belehrbar sind da die Leute, wenn man das auch so, wie du sagst, auf Augenhöhe macht und Verständnis aufbringt dafür vielleicht auch und ordentlich darüber redet? Wie groß ist die Erfolgschance, dass Leute darauf eingehen, dass man gut darüber reden kann, konstruktiv?
Das kommt eben genauso darauf an, wie man miteinander spricht. Und das ist das, was ich meine, dass wir halt uns wieder mehr zuhören müssen. Und dass ich habe das auch im privaten Umfeld zum Beispiel, hatten wir Weihnachten, wie das so einige Menschen wahrscheinlich hatten, Familientreffen. Mhm. Und da kam dieses Thema auch auf, dass so Phrasen gefallen sind von Menschen, die mir sehr wichtig sind und die ich sehr schätze. Ja. Wo ich mir dachte, der ist kein Rassist. Aber der nutzt polemische Phrasen und Worte, weil er die mit seinem Erleben in Berlin verknüpft, wo er das wahrgenommen hat, dass sich die Welt verändert hat. Ja. So, und hat das dann verknüpft. Und ich hätte dann sagen können, ja, das ist deine Wahrnehmung, ich sehe das anders und wir werden nicht zusammenkommen. Und dann hätten wir entweder im Streit auseinandergehen können oder uns hitzig anschreien können. Mhm. Und wir haben eine lebhafte Diskussion gehabt, wo sich der andere auch persönlich angegriffen gefühlt hat. Als ich ihm das offen gesagt habe, dass diese Phrasen und die Worte, die er sagt, ich will ihm seine Erfahrung nicht absprechen, die er macht, weil das ist ein Gefühl, was er hat und das darf er auch haben, wenn er sich aus bestimmten Gründen unsicherer fühlt, das will ich ihm nicht absprechen. Ja. Aber ich habe halt dann im Laufe des Gesprächs auch mit anderen am Tisch, haben wir das gemeinsam, sind wir da durch den Schmerz durchgegangen und haben gesagt und haben weitergesprochen. Und haben uns gegenseitig erklärt, wie wir was meinen und warum ich das so sehe, warum er das so sieht. Und sind dann gut auseinandergegangen. Und das ist das, finde ich, was wir erreichen können, diese Denkanstöße fassen, ohne zu sagen, du bist jetzt ein Nazi, weil du das gesagt hast. Darum geht's gar nicht. Und das ist aber auch so eine Form von strukturellem Rassismus, dass du oft dann diese Gegenwehr hast. Ich bin doch kein Rassist und das habe ich doch nicht so gemeint und das kann doch gar nicht alles so schlimm sein. Und darüber muss man hinauskommen, das Gespräch muss weitergehen, finde ich.
Wenn du sagst, das Gespräch muss weitergehen, würde ich vorschlagen, dass wir versuchen, jetzt mal den Bogen in die Kommunalpolitik zu schlagen. Du hast das ja gerade schon gemacht, indem du von der Kommune, eurer Familie und von Freunden gesprochen hast. Du hast dich entschieden, in die Kommunalpolitik zu gehen, in Schwerin, für die... Eine der großen, noch großen Parteien. Jetzt finde mal die Worte. Also was ist dein Plan? Was hat dich dazu geführt, dass du sagst, diese Themen sind mir so wichtig, jetzt gehe ich in die Kommunalpolitik 2024, sind Wahlen, da bin ich dabei.
Genau, tatsächlich hat das auch ein bisschen was damit zu tun, wo ich herkomme. Also das, warum ich Polizistin bin, ist, dass ich finde, dass Menschen gleich behandelt werden müssen. Und das mache ich als Polizistin. Und gerade, was ich erzählt habe, dass wir in Schwerin diesen ersten Schritt gehen und so eine Workshops machen in diese Richtung, finde ich, da haben wir schon viel erreicht. Aber ich war schon immer ein politisch denkender Mensch und finde... Nur darüber zu reden und das weiterzutragen, was ich politisch wichtig finde und nur zu wählen, reicht mir nicht mehr, sondern ich möchte selber Teil sein davon. Ich möchte selber meine Kraft und meine Energie und meine Zeit dafür einsetzen, was zu bewegen und im besten Fall was zu verändern, wo wir auch zu dem nächsten Schwierigkeitsgrad kommen, weil ich doch auch recht ungeduldig bin und gerne am liebsten gestern alles schon erreicht erlebt hätte.
Schwierig in der Politik manchmal.
Definitiv wird das schwierig und auch gerade in der Kommunalpolitik, weil die Entscheidungen lange dauern, Jahre dauern, teilweise Jahrzehnte dauern könnten eventuell. Aber ich möchte das gerne aushalten und ich möchte gerne alles dafür geben, was ich habe und was ich einbringen kann, um mitzugestalten. Und das ist auch so ein geflügeltes Wort, aber es ist ja tatsächlich so. Also das kann man in der Kommunalpolitik noch am ehesten, weil es noch direkter ist einfach in der Stadt.
Und es dauert ja nicht immer lange.
Das
es gibt
schön.
Durchaus Anträge und so Sachen, die relativ schnell durchgehen, glaube ich.
Ja, haben wir hier ja auch schon gehabt. Ne? Also wir haben das nicht eine Folge mal gemacht zum Thema Disc Golf.
Ja,
genau. Völlig andere Baustelle gerade.
Ja.
Das musste auch kommunalpolitisch abgearbeitet werden. Wir haben über das Säulengebäude und den Löwen beziehungsweise die Konzerte auf dem Markt gesprochen. Auch das ist ja kommunalpolitisch entstanden.
Genau, ja.
Also das ist schon ein Thema, was uns im Podcast immer mal wieder bewegt. Was sind denn, also du kennst ja die Zusammensetzung der Schweriner Stadtvertretung und wirst wissen, dass es da nicht so ganz einfach ist, im Moment Mehrheiten für verschiedene Positionen zu erarbeiten.
Ja.
Was sind denn deine Vorstellungen, was da passieren wird, wenn ihr demnächst dann neu euch konstituiert?
Ja, also ich hoffe natürlich, dass wir die Mehrheitsverhältnisse ein bisschen drehen können mit der Kommunalwahl dieses Jahr. Und dafür möchte ich mich natürlich auch gerne einsetzen, genau in dem Wahlkampf. Und um das zu erreichen, haben wir eine Kommunalakademie gemacht für die SPD, für die ich kandidiere. Und das heißt, wir wollen als Team antreten. Also es geht nicht darum, Einzelkämpfer zu sein.
Moment. Was ist eine Kommunalakademie und wer sind wir?
Genau, also wir, das sind die Kandidierenden von der SPD, die sich jetzt aufstellen lassen für diese Wahl, für diese Kommunalwahl. Und haben wir uns an drei Wochenenden letztes Jahr getroffen, ausgelagert in Ludwigslust, dass wir uns besser kennenlernen können, gemeinsam kennenlernen können und was lernen, was so Kommunalpolitik überhaupt bedeutet, weil da bin auch ich noch keine Expertin. Und wir haben auch viele neue Leute, die sich da aufstellen lassen zum ersten Mal. Und wir möchten eben nicht, dass jeder einzeln für sich kämpft, sondern wir möchten als Team auftreten und möchten dann auch in der Stadtvertretung gemeinsam arbeiten und gemeinsam für Schwerin das zukunftsfähig behalten und ganz viele Sachen zusammen erreichen. Das war uns wichtig.
Ich glaube, da müssen wir in der späteren Folge nochmal drauf zurückkommen, wie das gelaufen ist, oder?
Du, erstmal die Wahlen, dann die Konstitution und dann
gucken, wenn man
so eine Halbzeit
Antrag gelaufen ist.
Genau, so eine Halbzeitgeschichte oder sowas, die können wir ja mal machen.
Aber ich finde das spannend, weil gerade so einen Blick in die Kommunalpolitik kriegt man ja nicht so oft und da gibt es ja viele, man müsste mal, also nicht nur mitmachen, mitgestalten, sondern vielleicht auch ganz konkrete, wie Klaus eben schon gesagt hat, da gibt es ja Beispiele.
Und was ich da auch so ganz spannend finde, ist, ich glaube, das wissen auch viele, viele Menschen nicht unbedingt, dass ja Kommunalpolitik ehrenamtlich passiert. Also ich bleibe dann, je nachdem, egal was passiert bei der Wahl im Juni, ich bleibe trotzdem Polizistin und mache das trotzdem 40 Stunden im Schichtdienst und mache das zusätzlich obendrauf und nutze dafür meine Freizeit. Und das finde ich halt, muss man auch nochmal sich bewusst machen, dass wir das ja machen, nicht weil ich irgendwie damit ein Statussymbol habe oder irgendwas Macht brauche oder irgendwas, das ist gar nicht mein Antrieb, sondern tatsächlich sind KommunalpolitikerInnen Menschen, die das obendrauf machen zu ihrer Lohnarbeit, weil uns die Sache wichtig ist. Und ich mache das, ich bin ja Wahlschwerinerin und Schwerin ist meine Wahlheimat und ich möchte hier nicht weggehen. Und ich finde, Schwerin ist so eine tolle Stadt, dass ich da auch mein kleines bisschen dazu beitragen möchte, dass es noch schöner wird und noch besser wird oder bleibt. Und dafür möchte ich einfach meine Energie nutzen. Und das mit einem guten Team zusammen wäre halt dann am allerschönsten.
Wir sind gespannt. Ja,
ich glaube, da hast du ganz klar und deutlich gemacht, warum das richtig war, dich heute hier einzuladen.
Eine Sache, Andreas, wollte ich noch, vielleicht passt es auch ganz gut ans Ende, weil wir sind jetzt schon wieder über die halbe Stunde raus schon.
Oha.
Das geht immer so schnell. Ich wollte noch sagen, was mir vorhin aufgefallen ist, auch weil du, wie du darauf geantwortet hast, auf die Frage, wenn man jetzt mit Leuten redet, muss ich dir, wie sind die Erfolgsaussichten, wenn ich die versuche, wenn ich mit denen rede? Das Ziel ist immer, glaube ich, ganz wichtig. Man muss ja nicht immer das Ziel haben, jemanden jetzt, oh Gott, der darf jetzt das und das Wort nicht mehr sagen oder der darf die und die Verhaltensweise nicht mehr an den Tag legen. Es geht ja einfach nur darum, das hast du ja sehr schön vorhin beschrieben, diesen Prozess, dass man einfach drüber redet und dass jeder seinen Standpunkt zeigt und dass man dann auch mal, wie hast du es gesagt, durch den Schmerz geht sozusagen. Das muss natürlich nicht immer, aber das fand ich ganz gut beschrieben, so dass man das einfach mal jeder seinen Standpunkt und dass das alleine schon ein gutes Ziel ist. Und ich glaube, das ist ja für die Politik ähnlich, dass man da guckt, auch welche Ziele habe ich denn da eigentlich? Was will ich erreichen? Will ich vielleicht auch erstmal nur, dass irgendwas diskutiert wird, dass das mal auf den Tisch kommt als Thema und alle ihre Position dazu sagen? Das kann ja auch schon was sein, was man erreicht hat.
Du, das klingt nach kleine Brötchen backen, das machen wir doch glatt.
Man müsste mal immer mit den ersten kleinen Schritten los, ne?
Ja, und das ist ja das Gute bei unseren Gästen, dass sie uns beschreiben, wie sie ihren Weg gehen. Und ja, vielleicht machen wir demnächst doch mal eine zweite Folge. Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes, weil die Zeit nun wirklich gleich zu Ende ist. Wir stellen die Titel der Bücher, die du vorhin genannt hast, und den Namen der Autorin noch mal mit auf
unsere Webseite. Das würde ich auch gerade sagen, ja.
Super gerne.
Weil manchmal so aus diesen Gesprächen heraus sich ja doch noch Leute erinnern und sagen, oh, da gucke ich mal nach. Wenn wir das machen können, dann verlinken wir das ein bisschen.
Ja, gerne.
Und beobachten mal, wie das im Wahlkampf so weitergeht, ne?
Ja. Dankeschön. Wir sind gespannt.
Ich würde sagen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, heute. Schön, dass wir mit dir reden konnten.
Vielen Dank für sehr eure schön. Zeit.
Und ja, ich würde sagen,
wir hören
für
uns.
Unsere Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Ne?
Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Okay, tschüss.
Tschüss.